Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Das sind für uns geheimnisvolle, ja, fast geheimnisvolle Klänge, die wir da hören zum zweiten Teil des Sonntagsspaziergangs. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Andreas Stopp weiter am Mikrofon, aber ich habe Besuch im Studio und er heißt Klaus Bitz. Ehe ich ihn vorstelle, der kann uns erklären, was wir da hören.
Ja, wir hören jetzt gerade Johann Anders Speer. Das ist ein norwegischer Sami, der das klassische Joiken, aber sehr gefühlvoll in diesem Fall vorträgt. Das Joiken ist jetzt in dem Fall bezogen auf die Landschaft, auf die Spring Migration, so heißt auch der Titel in Englisch, also auf das Ziehen der Rentiere von den Winterquartieren zu den Kälberplatzen, wo sie also die Kälber auf die Welt bringen. Und er beschreibt so seine Gefühle darin. Joiken ist aber auch manches Mal ein sich, sagen wir mal, lustig machen über einem anderen, dem ein Missgeschick passiert ist, oder eine Liebesgeschichte. All diese Dinge kommen über dieses Joiken vor.
Klaus Bitz, Sie werden uns ja gleich über Ihre Abenteuer dort oben berichten. Aber welche Gefühle haben Sie denn, wenn Sie diese Musik hören? Kriegen Sie dann Heimweh in den hohen Norden?
Nicht nur das, ich sehe auch förmlich die Landschaften vor mir. Also Musik, und das hat für mich was sehr Assoziatives. Und ich sehe sofort bestimmte Landschaften und kann mich hier in dem Fall sogar hineinversetzen, als ob ich irgendwo auf einer Wiese sehe, auf ein weites Tal hinunterschaue und die Rentiere an mir vorbeiziehen.
Klaus Bitz, jetzt nochmal offiziell herzlich willkommen. Schön, dass Sie zum Sonntagsspaziergang-Gespräch ins Studio gekommen sind. Was ja nicht ganz leicht war, die Anreise bis Köln Hauptbahnhof schon.
Ja, aber danach war alles geschlossen. Es gab weder Busse noch Taxen noch irgendwie eine Straßenbahn. Ich bin dann, was ich sonst auch mache in Lappland, eben durch den städtischen Dschungel zu Fuß gegangen, bis ich dann tatsächlich eine offene U-Bahn-Station gefunden habe. Und da ich ja nur mehr Karten lesen kann, egal ob das topografische sind oder U-Bahn-Karten, bin ich dann mit der U-Bahn bis in die Nähe gekommen, und das restliche Stück bin ich dann gewandert.
Gewandert, wie er das gerne tut. Er ist weltweit unterwegs. Also es ist eine Marathonveranstaltung, ein Marathonlauf in Köln, der dazu führt, dass da Teile der Innenstadt im Moment gesperrt sind. Aber schön, dass Sie es geschafft haben. Sie sind im Grunde ja weltweit unterwegs, Klaus Bitz, als Journalist auch. Aber was hat Ihnen die skandinavische Wildnis so Besonderes zu bieten, dass Sie regelmäßig und schon seit vielen, vielen Jahren immer wieder dorthin zurückkehren?
Ja, es ist nun seit fast 40 Jahren, kann man sagen. Es ist die großartige Natur und die Weite. Es ist ja eigentlich das europäische Alaska. Ich glaube, viele Menschen in Mitteleuropa wissen es immer noch nicht, dass wir im Norden Europas unser Alaska haben, ab Polarkreis, kann man sagen. Und ob das jetzt nun Berge sind oder Gletscher oder Seen, es sind einfach riesige, unbewohnte Areale. Vor allem auch die Schweden haben ja drei große, wirklich große Nationalparke geschaffen. Jeder von denen fast 2.500 Quadratkilometer groß. Also ich sage es mal, schon wieder das Saarland, dreimal das Saarland. Ja.
Wenn wir das nicht hätten, das Saarland, ja, wir hätten überhaupt keine Vergleichsmaßstäbe.
Ja, der Bodensee ging ja auch noch, aber dann wird es zu klein. Da bin ich dann eben oft tagelang unterwegs. Und das ist für mich ein unglaublicher Ruhepol und auch wieder, um auf neue Gedanken zu kommen, mich mit Natur zu beschäftigen und viele andere Dinge. Dieses Jahr zum Beispiel habe ich mich zu meiner eigenen Überraschung mit dem Thema Energie beschäftigt, weil ich festgestellt habe, dass Wildniswandern ja eigentlich ein unglaublich interessanter Punkt ist, wie man mit Energie umgeht. Sei es die eigene Körperwärme, sei es das richtige Essen, oder sei es den Verbrauch oder Nichtverbrauch von Brennstoffen wie Holz oder Spiritus, bis hin zu Dingen, dass man seinen Lagerplatz im Norden am Südufer eines Sees aufschlägt, weil dann hat man abends noch die Abendsonne aus Nordwesten und hat Schönwärme und morgens die erste Morgensonne aus Nordosten. Das sind alles Dinge, die einem plötzlich bewusst werden, wie wichtig das sein kann.
Wer sich dafür im Einzelnen interessiert, der kann es auch nachlesen bei Ihnen. Ne? Sie haben eine Seite, wo man diese ganzen Erkenntnisse auch sammeln kann.
Ja, das ist meine Website, die ich jetzt seit ungefähr einem Dreivierteljahr habe und nach immer bestücke, weil es mir einfach um einen Wissenstransfer geht. Und das ist eben ganz einfach Klaus Betz als ein Wort, minus und dann wildniswandern.de und das ist es.
Das ist das, was wir machen. Das Ganze ist kostenlos.
Ja, sagen wir mal so.
Auch Freibier ist nicht kostenlos.
Freibier ist nicht kostenlos, stimmt. Nein, es ist natürlich schon ein ordentliches Stück Arbeit, das dahinter steckt. Und in Skandinavien ist es so, wenn man dann das downloadet, dann spendet man freiwillig 5 oder 10 Euro, je nachdem, was
das
man
Das funktioniert
möchte.
Dort, ja?
Ja, das funktioniert auch bei den Hüttenübernachtungen. Es gibt viele Hütten, wo ich keinen Hüttenwirt habe, dem ich was bezahlen kann. Es gibt nur den Hinweis, das ist das Bankkonto, bitte überweise es und es klappt. In Deutschland sind wir da noch ein bisschen hinterher.
Können wir dran arbeiten. Sie sind gerade mit Ihrem Rucksack ja reingeschneit gekommen ins Studio, als das Gespräch mit Markus Dischinger lief über das grüne Band. Ja. Dann haben Sie gesagt, grünes Band, das haben wir da oben auch im Norden.
Ja, also es hängt damit zusammen, die Schweden haben ja nicht so sehr was mit dem Eisernen Vorhang zu tun gehabt, eher die Finnen. Und ohne sich großartig drum zu kümmern, und die Schweden sind nicht immer total Europa fixiert, manchmal auch eher auf die Nachbarn fixiert. Jedenfalls hat eine bestimmte Vereinigung vor ungefähr 20 Jahren das Grüne Band gegründet. Das ist ein Weg, der sich vom äußersten Norden, dem Dreiländereck Finnland, Schweden, Norwegen, auf der Höhe von Tromsø etwa, bis runter nach Gröbelschön, das ist dann das nördliche Südschweden, runterzieht. Das sind 1300 Kilometer. In den letzten Jahren immer populärer geworden und man braucht so im Schnitt 3 bis 3,5 Monate, um das einmal der Länge nach, nämlich 1300 Kilometer, gehen zu können. Ich sage jetzt mal ohne Ruhetage.
Ohne Ruhetage.
Und im Winter gibt es das Gegenstück. Da heißt es das Weiße Band, wenn man das alles mit auf Skier macht oder mit Schlittenhunden.
Die Menschen dort in Schweden, in Finnland, in Norwegen, haben die mehr Gemeinsamkeit? Wie haben wir uns das vorzustellen? Fühlen die sich als eine Gemeinschaft oder gibt es wirklich Grenzen zwischen diesen Ländern?
Es gibt natürlich schon kulturelle Grenzen, aber auch mittlerweile wirtschaftliche. Norwegen ist inzwischen das reichste Land überhaupt. Der große Bruder war immer Schweden als ehemalige Großmacht, auch mit 9 Millionen Einwohnern das bevölkerungsreichste Land, aber immer noch extrem dünn besiedelt. Und die Finnen haben ein völlig anderes Temperament, also auch von ihrer Sprache her. Die norwegische, schwedische und dänische Sprache sind, ich sage jetzt mal, relativ verwandt, obwohl unterschiedlich in der Aussprache und manche Verben auch. Aber es gibt eine über die Grenzen hinweg zusammenlaufende Zusammenarbeit, aber auch ein getrenntes Nebeneinander. Es gibt beides.
Aber es gibt auch eine Bezeichnung, die diese Menschen gemeinschaftlich fasst.
Das ist aber nur auf Lappland bezogen, ein Begriff der Sami, also der Ureinwohner. Wir haben ja, das ist ja unser einziges indigenes Volk, in Anführungsstrichen auch, muss man sagen. Die haben es nicht so gern, wenn man von Lappland spricht. Aus deren Auffassung heraus handelt es sich um Sápmi. Das ist das grenzüberschreitende Gebiet Kola-Halbinsel in Russland, Nordfinnland, Nordschweden und Nordnorwegen bis runter Teile in Südschweden auch, das man als Sápmi bezeichnet, also den Siedlungs- oder auch den Raum, in dem sie mit ihren Rentieren unterwegs sind.
Und ehe wir jetzt weiter erzählen lassen, uns von Ihnen, Klaus Bitz, der zum Sonntagsspaziergang Gespräch heute ins Studio gekommen ist, hören wir ein bisschen Musik. Wir lassen es uns erstmal auf uns wirken und vielleicht können wir von Ihnen dann ein, zwei Hinweise bekommen, was genau wir hören.
Eine auch norwegische Samin. Sie ist ja eigentlich mittlerweile weltberühmt geworden und tritt auch in unterschiedlichsten Ländern weltweit auf, so es denn jetzt wieder geht. Und das war ein Lied über die acht Jahreszeiten. Und Marie Boine war die erste samische Sängerin, die nicht nur im traditionellen Joiken verhaftet geblieben ist, sondern eben auch Jazz und Rock. Und also samische Erzählgeschichten verjazzt. Und das war jetzt ein Stück über die acht Jahreszeiten, denn die Samen reagieren ja oder teilen ihr Jahr ganz anders ein. Es ist dann Winter, Spätwinter, Frühling, Frühsommer, Sommer, Spätsommer, dann kommt Herbst und dann kommt der Frühwinter. Also diese acht Jahreszeiten hängt natürlich sehr viel damit zusammen, was mit den Rentieren geschieht, wo sie hinziehen, ob sie im Sommer Quartier sind oder ob sie wieder in Richtung Wälder und Winterquartier ziehen, da spielt sich das ganze Leben drum, nach wie vor.
Klaus Bitz, wenn Sie durch die Wildnis stiefeln, begleitet Sie dann auch Musik oder was begleitet Sie? Nur Sie selbst mit sich?
Ja, also Stille. Mich begleitet große Stille und natürlich im Sommer Fjällpipere, das sind die Mornellregenpfeifer, die ich immer wieder regelmäßig höre. Oder auch Bussarde, die in der großen Höhe pfeifen. Und manches Mal, wenn dann eine größere Rentierherde an mir vorüberzieht, ich bin dann immer ganz still und mache mich klein, damit die mich nicht sehen. Ich renne da nicht drauf zu, um zu fotografieren, sondern ganz zurückhaltend. Dann hört man auch das Geräusch. Die Rentiere machen ein komisches Geräusch beim Gehen. Es ist kein Knochengeräusch, aber man hört sie einfach gehen. Mhm. Und ansonsten herrscht große Stille. Und wenn ich, sagen wir mal, in ganz Ende September, Anfang Oktober, ist dann, wenn ich in Waldgebieten unterwegs bin, ist es wirklich so still, dass ich einen ähnlichen Effekt habe, wie der Herr Ischinger gerade vorhin erzählt hat, dann muss ich mich mal räuspern oder ich singe oder ich pfeife, damit ich weiß, ich habe noch eine Stimme. Also das kommt schon vor.
Da muss man ja sagen, bei diesen enormen Wegstrecken, wenn ich es richtig verstanden habe, 800 Kilometer auf jeden Fall. Und wenn man die ganzen Querverbindungen dann noch dazu nimmt, kommt es glatt auf 1800.
Es ist aber extrem. Das gehe ich natürlich nicht alles auf natürlich. Einen Schlag.
Sondern aber Sie sind ja auch schon seit 40 Jahren da unterwegs. Und Sie haben, glaube ich, irgendwo mal gesagt, besser ist es, sich dafür ein paar Jahre Zeit zu lassen. Das natürlich. Sind ja Lebensprojekte.
Natürlich, man muss ja auch Folgendes sehen, wenn jemand aus unseren Siedlungsräumen kommt, er muss ja erstmal langsam anfangen, Erfahrungen zu sammeln, wie mit der Wildnis umgehen. Das Beste ist, was man machen kann, im ersten Jahr beispielsweise auf einem markierten Weg von Hütte zu gehen. Im zweiten Jahr kann man dann eventuell mal das Zelt mitnehmen, was sonst noch notwendig ist, um dann mal so eine Mischung zu machen. Und im dritten Jahr kann man dann unter Umständen auch mal auf einen weniger begangenen Pfad, weil es ja immer auch darum geht, dass man alles sehr achtsam und sehr behutsam macht, um Unfälle zu vermeiden. Leider ist es so, dass jedes Jahr Leute hochfahren, die haben noch nie in ihrem Leben einen Fluss überquert und machen alles falsch, was man nur falsch machen kann, und sterben auch dabei. Ja. Das gibt's auch.
Und falsch machen kann man sehr, sehr viel.
Ja.
Zum Beispiel auch bei den ja eigentlich Kleinigkeiten, die aber manchmal elementar sein können. Feuerstelle zum Beispiel oder wie gehe ich mit Wasser um?
Ja, also ich habe schon ein paar Mal erlebt, dass sich Menschen mit dem Kochwasser von ihrer Feuerstelle verbrüht haben. Also das sind so Dinge oder auch, dass man, sagen wir mal, einen Rucksack hat, wo vieles außen dran hängt und man bleibt an den Zweigen hängen, stolpert und bricht sich was. Dass jemand viel zu schwer geht und sich dann irgendeine Sehne reißt. Das hat es auch schon gegeben. Und ich habe dann, in zwei Fällen war das mal, das kann man ja dort oben, ich habe hier normalerweise ein ausgeschaltetes Bauarbeiter-Smartphone.
Für Notfälle?
Ja. Und wenn dann Notfall eintritt, dann schalte ich es ein und dann muss man eventuell mal auf eine Anhöhe hoch und 112 wählen und ruckzuck hat man eine Verbindung, entweder in Schweden mit der Fjellpolis oder in Norwegen mit der Seenotrettung, die dann wieder die Bergrettung organisiert. Also das geht dann schon. Nur besser ist natürlich, gut und unverletzt durchzukommen.
Ja, aber Herr Betz, wie fit muss man denn sein? Ich weiß nicht, dürfen wir in dem Zusammenhang sagen, dass Sie ja im Grunde im Rentenalter sind mit 69?
Ja, ja.
Und was Sie uns da erzählen, das klingt ja nach 35.
Es ist natürlich schon so, ich gehe heute nicht mehr so schnell, wie ich als junger Kerl gegangen bin. Mit 30 bin ich im Schnitt, was schon sehr schnell war, 3 bis 3,5 Kilometer in der Stunde gegangen dort oben in der Wildnis. Heute mache ich höchstens 2. Also da merkt man dann schon das Alter. Aber ansonsten hängt es natürlich ganz entscheidend vom Rucksackgewicht ab. Ich habe schon ältere Herren getroffen, die sind mit 8 bis 9 Kilo unterwegs gewesen, waren 75 und haben sich immer von Hütte zu Hütte gegangen, haben sich dann Lebensmittel in der Hütte nachgekauft, da wo es geht. Und die sind wunderbar unterwegs gewesen. Und wenn ich natürlich mit 25 oder gar 28 Kilo gehe, das ist dramatisch, dann packe ich das nicht. Ich muss gucken, dass ich also so maximal 16, 17 Kilo habe, inklusive Zelt, Schlafsack, Kochausrüstung.
Ja, und der Proviant.
Und Lebensmittel. Ja, wissen Sie, ich brauche 1 bis 2 Tage, bis ich meinen Rucksack gepackt habe. Bis das Gewicht stimmt, bis alles wasserdicht verpackt ist, das geht nicht einfach in 2 Stunden, sondern dann stelle ich fest, aha, ich bin ein halbes Kilo zu schwer, dann muss ich wieder 20 verschiedene Tüten in der Hand, die immer wasserdicht verpackt, und da 20 Gramm raus und da 30 Gramm raus, sodass ich nachher eben mein optimales Gewicht habe.
Aber wie machen Sie das denn mit dem Essen? Ich nehme an, Sie schleppen da ja keine Ravioli in Dosen mit.
Nein, das natürlich nicht. Aber ich nehme ganz normale Lebensmittel. Also das ganze Tracking-Food spare ich mir alles. Ich kaufe ganz normale Dinge, also Beutelsuppen oder auch Asianudeln oder sagen wir mal, was ich besonders liebe, das ist Polenta. Polenta hat einen enorm hohen Nährwert und wiegt nicht so viel. Also beispielsweise Reis hat nicht so einen hohen Nährwert wie Polenta. Also mache ich mir eine schöne Soße und eine schöne Polenta und dann vielleicht noch zum Beispiel Sojagulasch oder Linsenburger. Also warum soll ich eigentlich, wenn ich da draußen bin, schlechter essen als zu Hause? Ich meine, ich werde dort oben stärker zum Vegetarier, als ich es hier bin.
Mhm. Das klingt eigentlich alles sehr positiv, aber es wird wohl auch Gefahren geben. Und darüber müssen wir auch mal reden,
ja.
Was einem dort passieren kann. Denn ist kein leichtes Abenteuer, was man auf die leichte Schulter nehmen kann. Klaus Betz ist im Studio zum Sonntagsspaziergangsgespräch. 800 Kilometer mindestens auf viele Jahre verteilt. Und Sie erzählen uns gleich wieder, welche Musik wir hören.
Das war jetzt Sofia Janok, noch moderner, eine schwedische Samin, die mal gesagt hat, die südlichste Stadt, in der sie sich vorstellen kann zu leben, ist Umeå. Und das ist wirklich der südlichste Rand von Nordschweden. Und sie hat es aber verstanden, und das war jetzt auch samisch, the lakes are singing. Sie hat es verstanden, auch diese, wie soll man es, den starken Naturbezug, den die Samen haben und Lieder, die sie darüber schreiben, in eine moderne Version zu heben. Und sie ist mittlerweile sehr populär geworden, nicht nur in Schweden, sondern darüber hinaus.
Es klingt ein bisschen, Klaus Betz, so, als wäre da über all die Jahre und Jahrzehnte Natur und auch das Menschsein dort stabil geblieben. Was hat sich verändert?
Eigentlich wenig, doch die Digitalisierung ist dazugekommen. Also das muss man sagen, von der Natur her gesehen hat sich wenig geändert. Man muss auch sagen, die Gebiete sind auch zum großen Teil geschützt. Aber beispielsweise, dass man heute noch mit einem aufwendigen, was weiß ich was, Schlitten oder Motorrad oder sonst was, den Rentieren hinterherfahren muss, das ist nicht mehr. Man hat jetzt Rentiere, so bestimmte Rentiere, die haben ein GPS-Halsband. Und dann sitzt jemand ruhig zu Hause und kann an seinem Computer nachschauen, wo die Herde ist. Er muss also nicht wie früher ständig dabei sein, sondern es genügt dann, wenn dann alle paar Tage. Also die Digitalisierung ist dazugekommen. Aber ansonsten hat sich von der Natur her sehr wenig verändert. Und ich war mal sehr erstaunt, als ich nach 30 Jahren an einen bestimmten Punkt gekommen bin, wo ich dachte, da stimmt doch was nicht. Ich hatte einfach vergessen, dass die Bäume in der Zwischenzeit größer geworden sind.
Und ja, das
war dann schon der richtige Ort.
Das war dann schon der richtige Ort. Ist das eigentlich alles irgendwie markiert, wie wir das aus den Alpen kennen, rot-weiß-rot, und da weiß ich, wo es lang geht.
Also es gibt markierte und unmarkierte Pfade. Und die Markierten haben eine rote oder eine orange-rote Markierung. Und deswegen ist es aber trotzdem notwendig, Karten dabei zu haben, weil man ja dann auch sehen kann, was links und rechts des Weges liegt. Also auf den gut markierten Wegen ist es eigentlich kein Problem. Man findet dann auch Hütten im Abstand von zwischen 16, 18, 20 Kilometern. Aber auf den unmarkierten Wegen muss man unbedingt gut Karten lesen können, manchmal auch wirklich nach Fußspuren suchen. Mhm. Und manches Mal ist es sehr, sehr anspruchsvoll, weil man ja nur mit dem Zelt unterwegs ist. Auf den unmarkierten Pfaden gibt es vielleicht alle 4 Tage mal eine Hütte.
Haben Sie sich schon mal verirrt?
Eigentlich noch nie, aber ich habe manchmal den Weg kurzzeitig verloren und wenn mir das passiert, dann gehe ich immer wie bei einer Schneckennudel im Kreis, bis ich dann den Weg wieder finde.
Ah,
ja? Also das mache ich schon, das ist mir vielleicht 2-mal passiert. Aber ansonsten, die Landschaft ist doch recht deutlich und wenn man die Karten dabei hat, kann man jederzeit ausmachen, wo man ist. Es gibt mal eine Ausnahme, hatte ich mal, wo die Landschaft über 3-4 Gehstunden hinweg keine Landmarken geboten hat, sondern nur Wiesen und gleichmäßige Hügel. Da hätte ich jetzt nicht sagen können, ob ich 1 Kilometer südlich oder nördlich bin, aber ansonsten verirrt habe ich mich noch nie und ich kann mir es auch gar nicht vorstellen.
Wie geht man, Sie haben das Stichwort ja schon genannt, achtsam, respektvoll um mit der Natur. Sie befinden sich quasi als menschlicher Eindringling ja dort in dieser Natur, die nimmt im Zweifelsfalle keine Rücksicht auf Sie. Wie ist es umgekehrt? Welche Rücksicht nehmen Sie auf die Natur?
Also das ist genau der Punkt. Ich muss anfangen von mir, die Natur ist stärker, ohne Zweifel. Also da gibt es gar kein Vertun, sondern ich muss anfangen, auf die Natur einzugehen. Ich muss aber auch, das ist zum Beispiel ein Herzensanliegen von mir, wenn ich eine Feuerstelle mache, die naturschonend anlegen. Das heißt, ich muss die Grasoten abtragen, dann mit Steinen auslegen und auf den Steinen ein kleines Kochfeuer machen und am nächsten Morgen alles wieder zurückbauen, mit Wasser begießen.
Sonst würde da nichts mehr wachsen, wenn Sie das...
Es dauert 50 Jahre. Also wenn ich auf dem puren Boden eine Feuerstelle anlege, ist die für 50 Jahre mindestens sichtbar. Und es ist besser, wenn man da von vornherein die Dinge so macht, dass man hinterher nicht sieht, dass ein Mensch da war. Wenn das jemand fertig bringt, das ist auch das Gleiche, seinen kompletten Müll mit rausnehmen.
Ja.
Also ich habe zum Beispiel, alle meine Dinge sind in 6 Liter Gefrierbeutel verpackt, die dann, wenn ich alles verbraucht habe, ja so federleicht sind, dass ich sie alle wieder mit rausnehme. Mhm. Was in letzter Zeit leider gekommen ist, dass dann manche Leute ihre leeren Gasflaschen einfach zurücklassen.
Oh.
Und wo ich finde, also wenn sie leer sind, sind sie noch leichter, aber... So sind Menschen halt manches Mal. Mhm. Aber es ist natürlich auch so, dass ich, wenn ich gehe, auf mich achten muss, damit ich nicht stürze. Ein Sturz geschieht innerhalb von Sekundenbruchteilen. Und ich mache es zum Beispiel so, mir ist es ein einziges Mal vor 30, 35 Jahren passiert, dass ich auf die Kniescheibe gefallen bin, ist aber dann alles gut gegangen. Ich bereite mich mental auf einen Sturz vor, damit ich unter keinen Umständen, wenn ich stürze, mich versuche mit den Händen abzustürzen. Ah. Sondern im Sturz drehe ich mich so auf den Rücken, dass ich auf den Rucksack falle.
Aha.
Das muss aber vorher schon mal ein paar Mal mental geübt worden sein, sonst klappt das nicht.
Mhm.
Aber wenn man sich mit den Händen versucht abzustützen, ich habe 83 Kilo, 16 Kilo Rucksackgewicht, macht 100 oder 17, ja. macht 100 Kilo, das schafft meine Hand nie, die bricht. Also solche Dinge muss ich alles ein bisschen vorbereiten.
Wie geht man sorgsam mit dem Wasser um? Es heißt immer, Lappland sei ein Trinkwasserparadies.
Es ist ein pures Trinkwasserparadies. Also ich glaube, ich habe in den 40 Jahren nur 2 Stellen gefunden, wo ausdrücklich jemand hingeschrieben hat, Achtung, verunreinigtes Wasser. Mhm. Aber ansonsten ist es ja überall Trinkwasser. Bei den Seen, ich gucke immer, dass ich fließendes Gewässer habe. Bei den Seen achte ich darauf, ob ich die Kreise von Fischen sehe. Wenn ich sehe, dass Fische drin sind, dann weiß ich, aha, Forellengewässer, wunderbar, kannst du trinken. Ja, also solche Sachen. Aber wie gesagt, das...
Wie machen Sie Ihr Kochgeschirr sauber? Nicht, dass Sie da noch
das
so
ist einfach.
Hüli mit haben?
Nein, ich habe nichts dabei, sondern ich habe so Alugeschirr dabei. Und das wird mit Wasser und Wacholderzweigen gereinigt. Also ich nehme einfach Wasser, Sand, kommt noch, das habe ich vergessen zu sagen, Sand und Wacholderzweige und scheuere das frei. Und wenn ich keine Wacholder habe, dann nehme ich Birkenzweige. Birke ist sowieso mein großer Freund, weil mit Birke kann ich innerhalb von einer Minute ein Feuer machen.
Naja, und wenn Klaus Betz dann da ins Gewässer springt statt Dusche, dann können wir davon ausgehen, da hat er keinen Duschschaum mit dabei.
Nein, das ist mir wichtig. Ich habe immer eine pH-neutrale, seifenfreie Seife dabei, damit die Gewässer nicht durch Seifeneinträge verunreinigt werden. Es ist, man muss wirklich sagen, es ist Saibling. Im Hochgebirge sind Saiblinge in den Seen und Forellen. Und wenn man da irgendwelche Einträge von außen mit reinbringt, dann geht es kaputt.
Wann fahren Sie wieder hin?
Ja, wahrscheinlich nächstes Jahr im Frühjahr oder Frühsommer. Vielleicht dieses Mal eher nach, also wenn ich gerne mal wieder im Frühsommer unterwegs sein möchte, dann eher nach Finnland, das ist besser geeignet, schon zu Mittsommerzeiten. Das Hochgebirge Nordnorwegen, Nordschweden sollte man nicht vor 20. Juli aufsuchen, weil dann immer noch Schneeschmelze und, aktiv ist und viel, viel Wasser in den Flüssen.
Wer mehr erfahren möchte, dem sei die Website empfohlen, findet man unter Klaus Betz zusammen, Klaus normal und B-E. TZ,
ein
das
Wort,
ist der Nachname, in einem Wort, -wildniswandern.de. Da finden Sie alles, was wir jetzt haben nur anreißen können in unserem Gespräch, Klaus Wetz. Aber schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hierher zu kommen. Gerne. Sie müssen sich gleich wieder durch den Marathon-Dschungel in Köln zurückkämpfen. Zum Bahnhof. Aber vielleicht haben Sie noch ein bisschen Zeit, weil wir haben noch eine kleine Etappe vor uns. Da geht es um zwei Berliner, die mit ihren Kindern auf der Ostseeinsel Öland, also auch Schweden, eine Bonbonfabrik aufgemacht haben. So unter dem Motto, auf was die Menschen nicht alles kommen. Wir verabschieden Sie und danken Ihnen mit Klängen, von denen ich gar nicht weiß, was da jetzt gemeint ist. Haben Sie es vorliegen?
Skoldsamen. What are you youngsters running for? Ist der englische Titel, aber natürlich auf Skoldsamisch gesungen. Sonen de paji vatsali,